Gott hat zuletzt, in den letzten Tagen, durch seinen Sohn gesprochen. Schon im Paradies hat Gott zu den Menschen gesprochen. Die Menschen hatten also Gemeinschaft mit Gott durch sein Reden. Und Gott hat ihnen alles zur Verfügung gestellt. Von allem dürft ihr Gebrauch machen, davon nehmen, davon essen. Und nur sollen sie auch die Schöpfung bewahren. Sie sollen nicht zerstören, sondern in Dankbarkeit gebrauchen und so teilhaben an dem Reich Gottes, an dieser Königsherrschaft Gottes zum Segen. Sie sind ja Ebenbild Gottes geworden. Und so hat Gott auch zu ihnen gesprochen, dass der Mensch nicht selber die Norm aufstellen soll, was gut und böse ist, sondern Gott zeigt es ihnen. Wenn dann der Mensch aber von dieser Gemeinschaft von Gott weggeht und andere Normen aufstellt, führt es zum Unheil. Aber Gott hat auch dann immer wieder Menschen angesprochen, wie ein Abraham, und sogar ein ganzes Volk herausgeführt aus der Knechtschaft Ägyptens. Am Sinai hat er seine Ordnung, seinen Bund offenbar gemacht. Es geht wieder darum, dass der Mensch das Wort Gottes hört und dann nachfolgt und in dieser Ordnung lebt. Und durch viele Jahrhunderte hat er Propheten gesandt, die die Menschen erinnern sollen an dieses Reden Gottes. Aber zuletzt hat Gott gesprochen durch den Sohn. Da soll nochmals intensiv offenbar werden, dass wir in Gemeinschaft mit Gott geführt werden. Und er ist in der Gestalt der Menschen. Er ist Mensch geworden, hat unter den Menschen gelebt, war wie wir, aber außer der Sünde. In ihm war keine Sünde. Und er heilte Kranke, er befreite von Dämonen Belastete. Er verkündet das Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Kehrt um, glaubt dem Evangelium. Das ist also diese große Botschaft. Und wir sollten einmal überhaupt mehr uns bewusst sein, wer ist dieser Sohn des Vaters, der geoffenbart ist. Letztlich ist er Gottes letztes Wort. Er ist auch der Erbe des Alls. Er ist der Schöpfer des Weltalls. Ja, er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Er ist Ausdruck seines Wesens. Er ist Träger und Erhalter des Alls. Alles muss durch ihn gehalten werden, sonst würde es in nichts zusammenfallen. Er ist einer, der unsere Sünden abnimmt, wegnimmt, der zur Rechten Gottes ist, erhabener ist als die Engel. Und als Sohn Gottes wird er von den Engeln angebetet. Als der Sohn Gottes, der selber Gott ist und dessen Thron von Ewigkeit zu Ewigkeit währt, der das Zepter des Rechtes ist und die Gerechtigkeit liebt und die Gesetzlosigkeit hasst und der von Gott, dem Vater, gesalbt ist und Gründer der Ordnung Gottes der Erde ist und der Schöpfer des Himmels ist und der Bleibende, der Sieger über alle Feinde. Durch ihn hat Gott geredet. Und wenn wir das näher ansehen, und es heißt immer in den letzten Tagen, das heißt, es ist jetzt alles auch ein Ablaufdatum und wir sollen Zeit nicht versäumen, denn wenn wir versäumen, sind wir nicht dabei. Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Ankündigung einer großen Katastrophe. Und da wird gesagt, es müssen so schnell wie möglich alle räumen. Zum Beispiel, es kommt eine immense Sturmflut und alles wird überschwemmt. Ja, da müssen die Menschen reagieren, schnell schauen, dass sie wegkommen. Wenn sie das versäumen, gehen sie unter. Und so hören wir in 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Also alle Dinge haben ein Ende. Auch alle Reiche dieser Welt haben ein Ende. Alles verändert sich. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Wir sollen in Liebe verbleiben in kritischen Zeiten, weil das Ende aller Dinge kommt. Und jeder Mensch ist sterblich. Aber die Menschen leben immer so, wie wenn sie ewig leben würden. Nein, das Ende ist nahe. Und die letzte Zeit beginnt letztlich mit Jesus. Darum sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Es ist also eine Zeit, die nach dem Plan Gottes jetzt eintritt. Das Reich der Himmel ist nahe. Bekehrt euch, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Aber auch 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20. Es war zuvor ersehen, er, nämlich der Sohn Gottes, war ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seid. Wir stehen also in den letzten Tagen, wo eben offenbar gemacht wird, dass in Jesus eben alle Hoffnung gegründet ist. Und auf ihn ist unsere Hoffnung ausgerichtet. Wir sollen durch Glauben an ihn nämlich gerettet werden. Und wie gesagt, auch da dürfen wir nicht sagen, naja, wenn es dann brenzlig ist, rufe ich halt den Herrn an. Nein, wir müssen ja zubereitet werden für die Entrückung. Da müssen wir umgestaltet sein, Jesus ähnlich werden. Die letzte Stunde ist gekommen. So sagt der 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und in unserer Zeit jetzt sind auch solche Antichristen, und zwar alle, die eben Jesus Christus ersetzen wollen. Eben, wie wir gehört haben, da ist dann die Klimareligion, soll der Glaube an Jesus ersetzen. Diese ganzen Durcheinander in der ganzen Welt, wie man die Welt retten soll und retten wird, es ist eine Überheblichkeit. Die Menschen können die Welt nicht retten. Sie müssen schauen, dass sie gerettet werden. Und diese Zeit, wo Gott das bestimmt, ist erfüllt. Also jetzt ist der Countdown des Beginnes. So Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Gott hat es schon immer vorgehabt, geplant, jetzt ist diese Zeit. Der Sohn wurde Mensch und er ist gekommen, dass wir losgekauft werden und so wieder die Sohnschaft empfangen, wie Jesus der Sohn Gottes ist. Sollen wir an der Sohnschaft Jesu Anteil haben? Wir werden ja Glieder an seinem Leib. Er ist das Haupt, die Gemeinde. Das heißt, wir sind berufen zu einer innigen Gemeinschaft mit Gott. Und zwar wie der Sohn mit dem Vater es hat. Diese Gemeinschaft. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Jetzt können wir Abba, Vater sagen. Das ist der Grund, warum wir Vater unser sagen können. Es kann nicht jemand sagen, dass Gott unser Vater ist, wenn wir nicht die Gesinnung haben, so dass wir Söhne Gottes sind. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba, Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und laut dessen sollten wir uns immer bewusst werden. Wenn der Mensch nicht mehr weiß, wer er ist, nämlich Erbe Gottes, einer, der an der Sohnestellung vor Gott ist, durch Jesus Christus, wenn er das nicht mehr weiß, nicht mehr glaubt, nicht mehr sieht, hat er seine Identität noch nicht gefunden. Und daher ist er total angreifbar, sofort verunsicherbar, und dieser Mensch ist wie ein Spreu im Wind, der wird verweht. Und das ist also das Um und Auf, dass wir dieses Evangelium wirklich verstehen, so wie Paulus es dargelegt hat im Epheserbrief, in Kapitel 3. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Also Gott hat eine Haushalterschaft für uns bereitet. Das heißt, wo eine Stabilität ist, ein Zuhause ist, eine Geborgenheit ist, und zwar alles getragen von der Gnade Gottes, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt geworden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Also nicht nur Israel, nicht nur das Volk Gottes, sondern die Heiden, alle Menschen, werden miterben mit Christus. Wir gehören zum Leib, nämlich der Leib ist die Gemeinde Jesu. Wir sind Mitteilhaber an der Verheißung, die aber in Jesus Christus begründet ist. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gabe gegeben worden, unter den Heiden den unerforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Das ist ein immer großer Reichtum des Christus, an den sollen wir erinnert werden und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Gott hat also immer schon vor, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm in einer noch viel tieferen Weise erhalten, als es am Anfang vor dem Sündenfall war im Paradies. Wir sind also von diesem Verlust der Gemeinschaft heraus wieder errettet worden und haben wieder Gemeinschaft durch Jesus Christus mit Gott dem Vater. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten der himmlischen Region durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also auch diesen geistigen Mächten, und das sind oft auch dämonische Mächte, die sollen sehen, wie Gott jetzt den Menschen errettet durch Jesus, indem der Mensch an Jesus glaubt. Und das ist jetzt das Gewaltige, dass dadurch der Mensch weit über die Engel hinaus, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott kommt, als die Engel sein könnten und kommen könnten. Und zwar nach dem Vorsitz der Ewigkeit. Gott hat es schon immer schon so vorgehabt, den er gefasst hat in Jesus Christus, weil er an den Sohn gedacht hat, den er liebt und den er hingibt, aber den er verherrlicht in der Auferstehung und einsetzt zum Herrn und über alle Schöpfung, nämlich unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in der Zuversicht durch den Glauben an ihn. Schaut, und das alles geschieht, indem wir ihm glauben. Das Gegenteil ist Misstrauen, das Misstrauen aber beendet jede Gemeinschaft mit Gott. Und das Vertrauen, das Glauben eröffnet wieder die Gemeinschaft mit Gott. Und so redet also Gott durch den Sohn, damit wir diese Gemeinschaft wieder finden. Und Gott redet in Leipzig, es sind letzte Worte zur Errettung des Menschen. So eben wie im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Die Liebe Gottes, die zeigt sich, indem er den Sohn sendet. Und wenn der Mensch an ihn glaubt, geht er nicht verloren. Ist er nicht mehr der, der in der Verlust der Gemeinschaft mit Gott ist, sondern er kommt wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Und das heißt ewiges Leben. Da gibt es auch keinen Tod mehr, der alles beendet. Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Der kommt nicht zum Leben. Der ist in diesem Leben, das zum Tod führt. Und das Wort der Versöhnung kennt er auch nicht, das er ihm gelegt hat. Und der Zorn Gottes bleibt dann auf ihm. Das ist die Charakteristik des Menschen ohne den Glauben an Jesus. Gott hat diese Gemeinschaft ermöglicht und der Zorn Gottes ist groß über ihn, dem Menschen, der diese Chance nicht annimmt. Aber jetzt hören wir weiter, die Erlösung und Versöhnung geschieht eben in ihm. Wie 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Da sehen wir, also Jesus bringt die Versöhnung, nämlich Gott ist in Jesus Christus selber einer, der die Welt versöhnt und die Sünde nicht anrechnet. Und Jesus ist auch der einzige Weg, zu Gott. Nämlich die Frage ist, wie können wir wieder Gemeinschaft mit Gott finden? Und so sagt er im Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nicht viele Wege zu Gott, wie es so gerne gesagt wird. Alle Wege führen zu Gott. Nein, nur Jesus Christus führt zu Gott. Und Gottes Wille ist, dass wir auf den Sohn hören. So wie Matthäus Kapitel 17, Vers 5. Als er noch redete, siehe, da überschattete eine lichte Wolke ihn, nämlich es war Jesus auf dem Berg Tabor, wo die drei Apostel mit ihm waren, in einer lichten Wolke, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel, aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Schaut, auch da war es so. Petrus hat schon Überlegungen. Lasst uns drei Hütten bauen. Wir wollen jetzt gleich hier bleiben. Das ist so angenehm. Das ist so schön. Nein, nicht was Petrus sagt, ist entscheidend. Entscheidend ist, was Jesus sagt. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist also für uns die Richtschnur. Und so zeigt Jesus auch, dass wir immer mehr auf das Wort Gottes hören sollen, denn wir sollen nicht so oberflächlich nur allgemein den Willen Gottes suchen. Und so sagt er gerade in der Bergpredigt, dass seine Forderungen viel feiner sind als die vom Sinai-Bund. Im Sinai-Bund heißt es, du sollst nicht töten. Aber in Matthäus Kapitel 5, Vers 22, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Also wir sollen auch keinen Menschen so zürnen, das heißt ihn hassen und ablehnen. Und Gott ist zu fürchten. Das heißt, uns muss die Autorität, die Tragweite bewusst werden. Wir müssen das wieder ernst nehmen. Wir dürfen nicht immer Gott so klein machen. Gott ist Herr. Und da ist eben die Gottesfurcht notwendig. So wie 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11 sagt, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, so suchen wir aber, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Gott sind wir offenbar. Und vor ihm soll diese rechte Gottesfurcht sein. Und wenn wir ungehorsam sind, dann leben wir nicht in der Gottesfurcht. Denn wenn wir rechte Gottesfurcht hätten, würden wir uns hüten zu sündigen. Und Gott redet auch durch die ganzen Schriften, auch im Alten Testament, die Weisheitssprüche, da redet letztlich der Sohn drin. So die Sprüche in Kapitel 1, Vers 20. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich, lässt sie ihre Stimme hören. Vers 21. Auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Plätzen der Stadttore hält sie ihre Reden. Aber dann Vers 23, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch mein Wort, meine Worte verkünden. Also, Gott redet durch den Sohn, Jesus Christus. Und zwar zuletzt. Und in ihm entscheidet sich eben, ob wir zum Leben oder zum Tod kommen. So wie die Sprüche, Kapitel 8, Vers 32. Und nun, ihr Söhne, hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf Unterweisung, die ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meinen Pforten wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Und darum geht es, dass wir dieses Leben, das keinen Tod mehr kennt, finden. Und zwar das Wohlgefallen des Herrn. Wer mich aber verwirft, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die lieben das Verderben. Da ist keine Zukunft. Der Mittelpunkt unseres Glaubens aber ist Jesus Christus. So wie Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Also auch die geistigen Wesen, die Engelbeste. Alles ist durch und für ihn. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und das sagt auch der Hebräerbrief. Er trägt alles, dass es im Bestand bleibt, sonst würde es in nichts zerfallen. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist die Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und darum, wenn wir Jesus suchen, Gemeinschaft mit ihm leben, lebt die Fülle Gottes in uns. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl auf Erden als auch was im Himmel ist. Durch Jesus ist Friede, der auch vor dem Himmel Gültigkeit hat. Und er ist der einzige Mittler. Es gibt keinen anderen, der uns für uns einstehen könnte. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er ist der eine Mittler. Und daher alle Frömmigkeit, die Anrufung von Heiligen wie in der katholischen Kirche und der Orthodoxen ist falsch. Kein Heiliger ist ein Mittler. Jesus allein ist der Mittler. Und er ist der einzige hohe Priester, der uns mit Gott versöhnt. Wie Hebräer Kapitel 9, Vers 11. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere, vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, eingegangen. Jesus ist der Mittler der himmlischen Heiligtums und des Zugangs zu Gott. Und er hat uns selber auch den Zugang zu dem himmlischen Heiligtum verschafft, den Eingang in das Heiligtum, nämlich dass wir vor Gott treten dürfen, um vor ihm anzubeten, das Opfer des Lobes darzubringen, aber auch ihn zu bitten. Das sagt Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Da ihr nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Jesu Menschwerdung ist dieser Vorhang, dieses Fleisch. Und da wir einen großen hohen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Dann wissen wir, wir dürfen auch hinzutreten. Die Gefahr ist aber, dass wir diese Gnade abweisen, dass wir letztlich Jesus Christus abweisen. Und so ermahnt uns der Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 25, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Und eben, Jesus ist der, durch den Gott geredet hat. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, nämlich auf dem Berg Sinai, wie viel mehr der, denn der vom Himmel her redet, nämlich durch den Geist redet Jesus jetzt auch noch immer zu uns, zu Herzen. Und sein Wort ist Geist und Leben, so wie das Johannesevangelium Kapitel 6, 63 sagt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts, gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Also, wenn Jesus sagt, ist Geist und Leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder in der Schrift lesen, damit wir von diesem Geist und diesem Leben aufnehmen. Und wir sollen ihm vertrauen, so wie Johannes Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Also sein Wort hören, glauben und dann auch leben danach, bewahren. So kommen wir zu diesem Leben. Wir leben aus dem Wort Gottes. Der Mensch lebt aus jeglichem Wort, aus dem Mund Gottes. Und schaut, das ist vielleicht das Zusammenfassende, wie das im Gleichnis Jesus ausdrückt, nämlich vom Samenkorn in Matthäus 13, Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu sehen. Und der Sämann ist Jesus, der das Wort Gottes aussät wie einen Samen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Wenn wir das Wort Gottes so nur unterwegs hören, aber wir gehen ständig weiter, wir nehmen nicht wirklich auf, dann wird das Wort Gottes selbst schnell wieder vergessen, es wird uns nicht prägen. Anderes aber fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Es ging zwar sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte, als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, aber nicht in unseren Herzen Wurzel schlagen kann, nicht ein Erdreich findet in uns, dann wird das Wort Gottes wieder nicht lebendig, verdorrt. Es bringt keine Frucht. Oder anderes, aber fiel unter die Dornen. Die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Ja, dann nimmt jemand das Wort Gottes auf. Er bewahrt es auch im Herzen. Aber viele andere Dinge prägen ihn auch. Seine Sorgen, seine Wünsche verdrängen das Wachsen des Wortes Gottes. Bringt auch keine Frucht. Anderes aber fiel auf gutem Erdreich und brachte Frucht. Und vielfältige Frucht. Und das sollte bei uns sein, dass wir so sind, dass wir offen sind für das Wort Gottes, es aufzunehmen, dass das Wort Gottes uns wachsen kann und dass wir darin, wir selber wachsen, hinein in Glauben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen.